Ja, was meint ihr, wie viele Vorträge oder Gottesdienste ihr über die Enthüllung hier schon gehört habt? Wenn wir jemanden schätzen?
Zu wenig?
Okay. Also es waren 24, heute ist der 25. Also in 25 Gottesdiensten haben wir hier die ganze Enthüllung behandelt. Meinst du, das ist nah genug?
Nee, gut. Aber das ist das Beste, was er hinkriegt.
Ich dachte eben was besser, okay. Also, und ich möchte auch wieder erinnern, wie immer, an den dritten Vers der Enthüllung, weil der ist mir ganz wichtig geworden, wo es heißt, glückselig ist, wer sich mit dieser Prophetie beschäftigt. Und meine Erfahrung ist, dass die meisten Gläubigen, auch die viele von den Glaubenden, die Enthüllung gar nicht so sehr mögen. Gell? Man ist also, ja, das Buch mit sieben Siegeln heißt es dann wieder, gell? Oder muss ich das alles wissen und ähnliche Dinge. Aber ich kenne ja eine Reihe von Geschwistern, auch einige Brüder, die mir bestätigt haben, durch die Beschäftigung mit der Enthüllung und der übrigen Prophetie ist wirklich ein Zustand der Glückseligkeit eingetreten. Denn aus eigener Erfahrung kann ich sagen, als ich vor im Jahr 2000, war ich das erste Mal hier in dem Raum, 2001, sowas, und da habe ich gedacht, was sie alle haben, gell? Mit Prophetie hin und her, und habe vieles auch nicht verstanden. Hat mich aber angereizt, und in den vielen Jahren, wo wir hier zusammen sind, ist etwas gewachsen. Und das ist auch bei dir so, wenn du schon länger hier bist, ist etwas gewachsen, das dir hilft, die Tiefen der Prophetie Gottes besser zu verstehen. Ich rede nicht davon, dass wir das verstehen, besser verstehen. Und von daher, ich mache mal einen ganz kleinen Überblick, so in drei Sätzen von dem, was wir bisher gehört haben. Jetzt kannst du sagen, ja, das hättest du gleich machen können, dann hätten wir die 24 Vorträge gespart. Gell? Aber ja, war nur ein Scherz, das weißt du. Also wir wissen nach der Einleitung der Enthüllung in den ersten Kapiteln, in den ersten drei Kapiteln, wo es auch die sieben Briefe gibt an die Gemeinden, dass dann eigentlich das eigentlich Prophetische kommt, nämlich diese sieben Wahrnehmungen oder Visionen, wie sie auch genannt werden, sieben Wahrnehmungen, die immer eine Doppelbedeutung haben, nämlich einmal im Himmel und einmal auf der Erde. Wir haben sozusagen 14 Ist-Zustände beschrieben in der Prophetie, und von daher ist es interessant zu sehen, dass dann am Ende dieser sieben Wahrnehmungen, nämlich ab Kapitel 20, ein Ausblick gegeben wird, sozusagen der Höhepunkt gebildet wird, hin zu dem vierten Kosmos, dem neuen Jerusalem, der himmlischen Stadt. Und wir haben über ihre Architektur gesprochen, über ihre Inneneinrichtung, über das Äußere und und das ist im Grunde der Höhepunkt der Enthüllung. Und jetzt finden wir hier ab Kapitel 22, Vers 6, das ist der heutige Startpunkt, finden wir sozusagen die Schlussbemerkungen, die zum Teil auch einen gewissen Rückblick beinhalten auf das vorher Gehörte, Gelesene, Gesagte. Das heißt hier im Vers 6 von Kapitel 22, und in der gewohnten Weise, wie ihr das von mir wisst, gehe ich die Verse im Einzelnen durch. Da heißt es hier, und er, nämlich einer von den sieben Engeln, sagte mir, dem Johannes, diese Worte sind treu und wahrhaftig, und der Herr, der Gott der Geister, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Sklaven zu zeigen, was in Schnelle werden muss. Diese Worte sind treu und wahrhaftig, steht am Ende der Enthüllung. Das haben wir auch schon mal am Anfang gelesen. Das heißt, wir haben eine erneute Bestätigung dafür, dass all das, was hier steht, auch wenn das an Laodicea in dem Kapitel 3 gesagt worden ist, ist autorisiert von dem Herrn selber. Und es gibt ja auch die Denkweise, dass manche sagen, die Briefe und alles, was es sonst noch gibt im Neuen Testament, ist nicht autorisiert, nur die Enthüllung. Ja, ich will das jetzt nicht kommentieren, gell? Kannst dir deine eigenen Gedanken machen. Wir haben aber hier eine ganz dezidierte Bestätigung dafür, dass der Herr selber sagt, alles das, was ich euch hier gesagt habe, das ist treu, wahrhaftig, erfüllt sich, ist von mir unterschrieben im Grunde. Und jetzt komme ich als Glaubender und sage, interessiert mich eigentlich gar nicht, gell? ja, wäre schon seltsam. Also bitte, wenn das so ist, dann gibt es doch kein dringenderes Bedürfnis von einem Glaubenden, genau zu wissen, was er hier mir denn sagen will in prophetischer Abfolge. Und alleine das wäre ja schon ein Grund, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, die Prophetie hat höchste Bedeutung. Wir haben hier einen Vers in der Enthüllung, Kapitel 19, Vers 10, wo das sehr deutlich gesagt wird, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Das heißt, die gesamte prophetische Schau ist festgemacht an dem Zeugnis Jesu. Er ist Mittelpunkt, Anfang und Ende, alles was du willst, der Prophetie. Er ist die Prophetie in Person. Und wenn er hier im Vers 6 sagt, er hat seinen Engel gesandt, dazu sage ich nachher noch etwas, da finden wir zumindest im Hebräerbrief einen Hinweis im Kapitel 1, Vers 14, wo es heißt, dass Engel dienstbare Geister sind. Und jetzt ist die Frage, welche Engel sind wann dienstbare Geister und in welchem Dienstverhältnis stehen sie denn zu dem Obersten der Propheten, Geister und so weiter. Dazu später noch, wenn dieser Engel nochmal dran ist, hier in dem Kapitel 22. Was hier noch auffällt ist, es heißt, ich will euch zeigen oder habe meinen Sklaven gezeigt, was in Schnelle passieren muss, was in Schnelle kommt. In den meisten Bibeln heißt ja, was bald kommt. Und dieses Grundtextwort hier, das heißt Tachos, heißt ja bestimmt im Auto ein Tacho, gell? Der die Geschwindigkeit zeigt. Das Wort Tachos zeigt hier die Schnelligkeit. Das heißt, das Baldige ist eigentlich eine Unterbedeutung dieses Wortes. In der Hauptsache geht es um schnell, um Beschleunigen, um Geschwindigkeit. Und wenn wir jetzt, wir haben ja heute Morgen schon über Heilsgeschichte was gehört, ganz vom Anfang, gell, wenn du jetzt von ganz vom Anfang bis ganz zum Ende diese Heilsgeschichte dir anschaust und die Arme ganz breit machst, dann ist doch das, worum es hier geht, in den letzten 7 Jahren dieses Äons im Wesentlichen, abgesehen vom neuen Jerusalem und dem vierten Kosmos, und der dritte wird ja nur am Rande erwähnt, ist das doch eine Zeitspanne, die kannst du gar nicht eintragen, so kurz ist die. Wenn die Heilsgeschichte 10 Meter lang ist und du machst einen Punkt, ist das noch viel zu groß, gell? Also das passiert ganz schnell. Es geschieht in Schnelle. Und wir reden ja hier von den letzten beiden Nachtwachen im Grunde, wenn es um die Enderfüllung geht für diesen Kosmos. So, und jetzt sagt er im Vers 7, und jetzt nimm du wahr, ich komme schnell, glückselig, der die Worte der Prophetie dieses Buchröllchens hütet. Der Herr spricht dir selber durch den Engel. Ich komme schnell, das macht er hier in der Enthüllung 5-mal. 5-mal sagt der Herr selber, ich komme schnell. Und wenn es um glückselig geht, das habe ich ja eingangs schon erwähnt, das ist hier die 6. von 7 Glückseligpreisungen, die wir in der Enthüllung finden. Glückselig, der die Worte der Prophetie dieses Buchröllchens hütet. Wenn man über dieses Wort hüten schon öfter etwas gehört, hüten, bewahren, darauf achten. Wichtig ist hier, dass diese Aussage, wie schon am Anfang der Enthüllung im Vers 3, mit diesem Glückseligkeitshinweis nochmal ganz persönlich durch ein Herrenwort autorisiert wird. Der Herr sagt selber nochmal ganz deutlich, beschäftige dich mit Prophetie, dann wirst du glückselig. Ich will jetzt nicht fragen, wie man hier ist, der nicht glückselig werden will oder es nicht schon ist. Also, wer die Prophetie hütet, wird glückselig. Warum? 19, Vers 10, ich habe es schon mal erwähnt. In der Enthüllung heißt er, das ist das Zeugnis Jesu, der Geist der Prophetie. Also, wenn wir uns mit Prophetie beschäftigen, ist das im Sinne unseres Herrn, weil er die Prophetie in Person ja selber ist. Steht übrigens schon im Alten Bund, also in Sprüche 29, da schreibt der Sprücheschreiber, der Hüter der Zielgebung ist glückselig. Das war schon immer so. Und warum soll das jetzt anders sein? Also Glückseligkeit ist, wenn wir andere Texte noch hinzufügen, auch ein Kennzeichen für den Besitz des Geistes Gottes. Einer, der den Geist Gottes nicht besitzt, kann nicht in diesem Sinne glückselig sein. Glückseligkeit ist auch nach dem, was Paulus dem Timotheus schreibt, in 1. Timotheus 6,15, ein Regierungsmerkmal, ein Merkmal für Regierungsmacht, ist die Ekklesia des Leibes des Christus, die herausgerufene, nicht zusammen mit ihm Regent. Denk an das, was wir heute Vormittag schon gehört haben. Also diese Verbindung, das findest du immer wieder, auch hier in der Enthüllung in ganz besonderer Weise. Jetzt haben wir diesen Moment hier ab Verse 8 und 9 in Kapitel 22, wo, ich lese das mal die Verse, es etwas Besonderes passiert. Und ich, Johannes, bin der, der diese Ereignisse hörte und erblickte. Und da ich sie hörte und erblickte, fiel ich vor den Füßen des Engels, der mir diese Ereignisse zeigte, nieder, um anzubeten. Und er, der Engel, sagt zu mir, siehe, tu es nicht, ich bin ein Mitsklave und der deiner Brüder, der Propheten und derer, die die Worte dieses Buchröllchens hüten, bete Gott an. Warum fiel Johannes jetzt seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten? Könnte es nicht sein, dass dieser Engelmeister beauftragt, haben wir vorhin auch schon gehört, Bote, wir müssen uns von dem traditionellen Engelbegriff ja ein wenig lösen. Kann es nicht sein, dass dieser Bote, dieser Beauftragte, dieser Engel so genau aussah, wie Johannes meinte, dass der Herr aussehen müsste? Hätte er nicht vielleicht die gleiche Herrlichkeit? Sonst hätte er das doch nicht gemacht, dass er den anbeten will. War es nicht der gleiche Johannes, der das geschrieben hat, der in seinem ersten Brief im Kapitel 3, Vers 2 sagt, wie die Leibesglieder des Christus einmal beschaffen sein werden? Sagt er nicht dort, wenn wir bei ihm sind, werden wir wie sein? Ihm gleiche, ja. Könnte es nicht sein, dass der Beauftragte, der Engel, der Beauftragte, der Bote, der hier gestanden hat, ein auferstandenes Leibesglied ist, das ihm gleich gewesen ist, schon in diesem Zustand? Und der Johannes jetzt meint, es ist der Herr. Das ist nur ein Hinweis von vielen, die uns zeigen, dass das möglich ist. Denn hat schon jemals ein Engel des Gesetzes, ein Engel des Alten Bundes gesagt, dass er ein Bruder von einem Leibesglied des Christus ist? Das gibt's nicht. Hast du schon jemals einen Engel des Alten Bundes gesehen oder gehört oder gelesen, der Kenntnis gehabt hätte von der gesamten Heilsgeschichte Gottes? Ist es nicht Petrus, der im ersten Brief 1,12 uns sagt, dass sie den Wunsch haben zu verstehen, dass sie mit vorgerecktem Hals hineinschauen wollen, um etwas zu lernen? Im Gegensatz zu den Engeln des Alten Bundes, die was lernen wollen, die gucken jetzt hier durch die Scheibe, gell? Die was lernen wollen, hat doch dieser Bote, wenn wir das erste Kapitel der Enthüllung lesen, den Vers 1, dem Johannes die Enthüllung gebracht, die Enthüllung Jesu Christi, die Gott ihm gab, da gab sie seinem Engel, Und sein Engel gab sie dem Johannes. Hat er ein Buch in der Hand gehabt? Nee, der hat zum Johannes gesagt, schreibe. Das heißt, die Information kam mündlich. Der Engel, um den es hier geht, hat die gesamte Enthüllung mündlich überliefert. Wenn ich mündlich etwas überliefere, muss ich dann ein wenig Kenntnis davon haben, damit ich weiß, wovon ich rede. Wäre anzunehmen, wäre wünschenswert. Aber es gibt ja noch einen interessanten Bibeltext in Hebräer Kapitel 2, Vers 16. Und wenn du ein neues Testament hast, was worttreu übersetzt, kannst du das sogar lesen dort. Denn dort steht nach dem Grundtext, Gott nimmt nicht die Engel, er nimmt sich nicht die Engel, sondern den Samen Abrahams nimmt er. Da in der Bibel steht, er nimmt sich nicht der Engel an. Stimmt das?
Nein.
Danke. So, also, und hier geht es um Heilsgeschichte. Hebräer Kapitel 2 geht es um Heilsgeschichte. Im ganzen Hebräerbrief geht es um Heilsgeschichte. In der ganzen Bibel geht es um Heilsgeschichte. Ich habe mal einen Bruder getroffen, der hat gesagt, Hebräer 2 ist keine Heilsgeschichte. Gut. Er wird es noch lernen. Also, wenn Gott keine Engel des alten Bundes nimmt, um heilsgeschichtliche Handlungen auszuführen, müssen alle Engelbotenbeauftragten, die heilsgeschichtliche Handlungen vornehmen, andere Engel sein, andere Beauftragte. An wen könnte man da denken? Jesus hat mal gesagt, Paulus kommt noch, Jesus hat mal gesagt, die Auferstandenen werden sein wie die Engel. Lukas 20, wer es nachlesen will, ab Vers 35. Also, wenn das stimmt, wenn die Auferstandenen wie die himmlischen Boden sind, müsste dieser Bode, der hier heilsgeschichtliche Aufgaben erfüllt, ich kann ja schon mehr aufzählen, die sieben Engel, die Schalen ausgießen und so weiter, das sind alles heilsgeschichtliche Handlungen. Jetzt kannst du überlegen, wer macht das dann, gell? Und ich habe ja vor einer Zeit in Wuppertal den Dienst gehabt über die Engel, gell? Ich sage jetzt nicht, was du da gesagt hast, das kannst du deinen Brüdern selber erzählen, gell? Gut, also die Enthüllung, die hier von einem Engel, einem Boden, einem vorher Mensch gewesenen Wesen, der zu Jesus gehörte, überbracht worden ist, war kein Engel des alten Bundes. Und wenn wir danach dazu nehmen, dass die Enthüllung selber das letzte Buch ist, was die Bibel sozusagen vervollständigt, und ich bei Paulus lesen darf in Kolosser 1, Vers 25, dass ihm gegnadet worden ist, das Wort Gottes zu vervollständigen. Dann kann ich nicht nur an die Briefe denken, dann kann ich auch an das ganze heilige Buch der Bücher denken. Und es kommt dann auch was dazu, gell? Es wird ja immer schöner. Wir kommen ja nachher noch an den letzten Vers der Enthüllung. Und Paulus hat mal an die Thessalonicher geschrieben, um irgendwelchen Missverständnissen vorzubeugen. In 2. Thessalonicher 3, Vers 17 hat er geschrieben, wie er seine Briefe autorisiert. Da heißt es in 2. Thessalonicher 3, Vers 17, der Gruß mit meiner des Paulus Hand, welches das Zeichen ist in jedem Brief. Also schreibe ich, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist mit euch allen. Das ist meine Unterschrift, sagt Paulus. Die Gnade des Herrn Jesus Christus ist mit euch allen. Und was steht am Ende der Enthüllung? Genau dasselbe. Also, und jetzt bist du bei Paulus, gell? Und als ob das noch nicht genug wäre, könnte man noch hinzufügen, dass es Paulus war, der genau das auch heilsgeschichtlich, prophetisch bestätigt hat, indem er in Epheser 2, Vers 20 sagt, dass die ganze Ekklesia aufgebaut ist auf dem Grund der Apostel und Propheten. Das ist ein Thema extra, gell? Müsste man nochmal erklären, wie das heilsgeschichtlich dann aussieht. Aber das alles zusammen macht doch deutlich, dass dieser Mitsklave, dieser Beauftragte hier, der die Enthüllung dem Johannes gebracht hat, wenn diese Arbeit, wenn man das so nennen will, nur dem Samen Abrahams zugebilligt wird, er offensichtlich ein solcher gewesen sein muss, wenn Gott treu ist. Was hier noch in diesem Vers ja steht, ist weniger spektakulär, und dann heißt es hier noch, er ist auch der Sklave von denen, die die Worte dieses Buches hüten. Merkst du was? Wie viele oder wer hütet denn den Inhalt der Enthüllung? Paulus sagt mal, wenn du alles glaubst, was geschrieben worden ist, wenn du dem treu bist, was Gott hat schreiben lassen, und wenn du es vorher gelesen hast, dann bist du mit dem Geist versiegelt, nach Epheser 1,13. Und von daher ist es nichts Neues, wenn auch hier der Johannes genau in dieser Schiene läuft und das bestätigt und in seinem Brief, nicht in der Enthüllung, in seinem Brief, im ersten Brief, 2 Vers 5, noch eine Garantie da dran hängt, indem er sagt, wer sein Wort hütet, in dem ist wahrhaftige Liebe Gottes vollendet worden. Okay, aber jetzt kommt die Garantie. Darin erkennen wir, dass wir in ihm sind. Bist du einer, der das Wort hört, der allem glaubt, was geschrieben steht, der die Prophetie hütet, dann weißt du, dass du in ihm bist. Ist das was? Also, aber, und ganz wichtig, das lernen wir hier auch noch am Ende des Kapitels, ist, das Hüten erfordert auch, dass wir darauf achten, nichts hinzuzufügen und auch nichts wegzulassen, weil das Gericht nach sich zieht. Und nicht umsonst sagt uns die Schrift, nicht viele von euch sollen sich mit dem Wort beschäftigen und das austeilen, gell? Ja, jetzt kannst du sagen, ich höre lieber auf, gell, sonst bin ich am Ende noch einer von denen, die was dazu gemacht haben, oder ihr zwei, gell, gefährlicher Stand. Ja, wir verlassen uns natürlich auf die Gnade des Herrn, auf seine Erleuchtung, auf seine Güte, die er uns zubilligt, indem wir das Wort austeilen. Wenn du so eng denken würdest, gäbe es keine Verkündigung des Wortes Gottes, gell, muss man auch noch dazu sagen. So, ich gehe ein Stück weiter nach Vers 10. Hier kriegt Johannes den Auftrag und sagt, also der Engel sagt ihm, versiegle nicht die Worte der Prophetie dieses Buchröschens, denn die Frist ist nahe. Versiegle nicht. Das heißt, die Enthüllung, ich hoffe, ihr wisst noch, warum das Enthüllung heißt, dann nicht Offenbarung. Ich erkläre es gleich nochmal kurz. Die Enthüllung heißt nicht umsonst Enthüllung, weil das, was drin steht, enthüllt ist. Kann das jeder lesen? Es gibt etliche Buchhandlungen, wo das im Regal steht. Die viele Leute haben das zu Hause. Es gibt etliche, die kennen die Bibel auswendig. Die wissen, die ist schwarz mit Goldschrift außen drauf. Aber hier geht es ja um mehr, gell? Ab und zu muss man mal lachen, gell? Gut, also es ist enthüllt, es kann jeder lesen, aber es ist nicht offenbart. Das griechische Wort offenbaren, Phanerosis, da steckt Phos drin, das Licht. Ich muss eigentlich lang sprechen, nicht Phos, gell? Phos, ne? Das klingt besser. Sonst denkst du, du bist Licht, gell? Also, das Wort Licht hat es mit Erkenntnis zu tun. Wenn ich kein Licht habe, nützt mir die Enthüllung nichts. Ich brauche ja gerne dieses Bild, wenn mitten in der Nacht, aus welchen Gründen auch immer, am Marktplatz ein Denkmal enthüllt werden muss und der Bürgermeister will da die Decke wegziehen und dann sind so viele Scheinwerfer, gell, da fliegt die Sicherung raus wegen Überlastung, dann ist es plötzlich stockdunkel, dann nutzt doch diese Enthüllung nichts. weil es keine Offenbarung mehr gibt, es ist kein Licht da. Also, der Inhalt ist jedermann zugänglich, versiegle nicht, sagt er hier, und wenn du ein wenig bei Daniel Bescheid weißt, können wir uns erinnern, dass der Daniel gesagt bekommen hat, versiegle das. Bis wann? Bis wenn die Zeit reif ist, nämlich die Zeit des Endes. Leben wir in der Zeit des Endes? Weit gefasst, seit 2000 Jahren, wird also heißen, die Enthüllung ist nicht mehr versiegelt, bis auf eine einzige Ausnahme, das sind die sieben Donner. Also, wenn die Frist nahe ist, wie er hier heißt, versiegle nicht, weil die Frist nahe ist, sind das ganz bedeutsame Inhalte für diese Zeit des Endes, in der auch wir leben, wie lange das auch noch gehen mag. Es gibt also kein Argument und keine Ausrede, zu sagen, mich interessiert die Enthüllung nicht. Dann lebst du ganz gefährlich. So, noch einmal, Vers 12, sagt hier der Engel, nimm wahr, eigentlich der Herr selber sagt das, nimm wahr, ich komme schnell, er wiederholt sich, und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Wer kann denn das sein? Er kommt schnell, wann? Es geht um Vergeltung nach Werken. Also die Zeit, um die es hier geht, kann nicht die Leibesglieder des Christus betreffen. Die sind da aus Gnade berufen. Und wann war das? Vor der Schöpfung. Wir haben es heute Vormittag gesehen. Die Auswahl war im Grunde das allererste, was Gott getroffen hat. Da ging es nicht um Werke. Die Auserwählten werden nicht nach ihren Werken beurteilt. Das ist Gnade. Deswegen kann es hier an dieser Stelle in der Enthüllung, in dem Moment, um den es hier geht, in der Beschreibung, nicht um Leibesglieder des Christus sich handeln. Denn, was sagt der 13. Vers, da sagt der Herr, denn ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und die Vollendigung, nicht das Ende. Steht Telos, das Ziel, Vervollständigung, egal wie du es ausdrücken willst. Dreimal kommt dieser Hinweis in der Enthüllung. Dreimal Alpha und Omega. Zweimal betrifft es den Vater Gott. Und hier an dieser Stelle betrifft es den Göttlichkeit besitzenden Gottessohn. Das besagt nicht, dass Gott Anfang und Ende hätte. Deswegen ist auch die Übersetzung mit Anfang und Ende für mich ein wenig unglücklich. Wenn wir diesen Grundtextworten nachgehen, musst du feststellen oder kannst du feststellen, dass dieses Wort Arche auch wesentlich die Bedeutung von Ursprung hat. Christus ist nicht der Anfang der Schöpfung Gottes. Er ist der Ursprung der Schöpfung Gottes. Auch heute früh gesehen, gell? Es reißt sich alles zusammen, wie Olaf schon gesagt hat. Das Programm hat wohl ein anderer geschrieben. Also, der Ursprung von allem ist er. Natürlich der Vater Gott in letzter Konsequenz. Auch das haben wir heute Morgen gesehen. Und auch die Vollendigung. Das heißt, dieses Alpha und Omega ist dafür gesetzt, dass es heißt, es ist alles eingeschlossen da drin. Gott umschließt alles. Da gibt es kein Anfang und Ende. Da gibt es einen Ursprung, eine Vollendigung in ganz bestimmten Abläufen. Darum geht es. So, und wenn er hier als Ursprung und Anfang bezeichnet wird, erkennen wir auch daran seine Göttlichkeit, die ja auch umstritten ist. Es gibt genug Leute in dieser Welt, die behaupten, sie wären gläubig und lehnen die Göttlichkeit Jesu ab. Wobei es doch genügend Beweise dafür gibt. Und wenn wir nochmal zurückgehen ins Kapitel 3, hat ja Jesus das schon mal bestätigt, indem er sagt, er sei der Amen, der Zeuge, der Treue, der Wahrhaftige, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Und er ist auch deren Vollendigung. Der kürzeste Vers in der Heilsgeschichte, den habt ihr alle schon mehrfach gehört, steht in Römer 11, 36. Da heißt es doch, dass aus ihm alles ist, dass es durch ihn Bestand hat und wieder in ihn hineinkommt. Das ist ein ganz klarer Kreislauf, der da beschrieben ist. Und deswegen, wenn wir hier im Text weitergehen, werden in diesem glückseligen Zustand nicht nur die Leibesglieder sein oder die Personen, die vorher auserwählt und berufen sind für diesen bestimmten Zweck der Leibesgliedschaft, sondern letztendlich betrifft das doch die ganze Schöpfung. Und wenn ich mich hier auf die Enthüllung beschränke, auf den Vers 14, werden wir doch an eine ganz bestimmte Stelle auch geführt, innerhalb dieses Bereiches des neuen Jerusalems, was ja hier dann schon zwei Kosmen weiter ist. Das heißt also, der Schluss der Enthüllung hat eine ganz große Zeitspanne auch in sich. Ja, es ist glückselig die, die ihre Roben reinigen, auf das ihre Autorität auf das Holz des Lebens zu sein wird und sie durch die Tore in die Stadt hineinkommen. Hier ist die siebte von den sieben Glückseligpreisungen in der Enthüllung. Wie kann denn jemand seine Robe, das ist ein Gewand, ein Kleid, reinigen? Kleider sind ja Bilder auf Leiblichkeiten. Der Hebräerbrief sagt, fast alles wird mit Blut gereinigt. Wir kennen die heilsgeschichtliche Reinigungsformel, das Blut des Christus. Das Opfer Jesu ist die Reinigungsgrundlage für alles und jeden. Wenn also jemand das Blut dieses Christus aufgrund der Tatsache, dass er zum Glauben geführt worden ist, für sich in Anspruch nimmt, ist er gereinigt und kann in die Stadt. Hier geht es nicht um Leibesglieder. Die sind ja schon längst dort. Dazu nachher noch ein Wort. Und hier ist die Frage, wo kommen die Leute her, was ist damit? Das wollen wir gleich auch noch klären. Aber zunächst will ich noch etwas sagen zum Holz des Lebens. Wir hatten ja auch schon gestern, glaube ich, Gelegenheit, hier dazu was zu hören. Im Hebräischen gibt es ja nur ein einziges Wort für Holz und für Baum. Und der Hebräer oder das Hebräisch überhaupt ist ja eine sehr wesenhafte Sprache. Der Hebräer legt Wert auf das Wesentliche. Und wir als griechisch denkende Leute, linear denkend, für uns ist das Äußere wichtig. Gell? In Schwaben heißt er das heilige Blechle, glaube ich, gell? Oder so ähnlich sagen sie. Und der Hebräer versteht nur ein Auto, das Ding bewegt mich von da nach da. Gell? Mit dem kann ich was transportieren von A nach B. Für uns ist das Auto ein Schmuckstück, gell? Muss immer poliert sein und was weiß ich. Nein, das Wesenhafte des Autos ist, dass es mich von da nach da bringt. Und ob das Beulen hat oder grau ist oder schwarz, spielt keine Rolle. Gell? Und wenn hier vom Holz des Lebens die Rede ist, der hätte doch auch Baum hinschreiben können. Im Griechischen haben wir zwei Worte, nämlich für Holz gibt es ein extra Wort und für Baum auch. Holz heißt Xylon und Baum heißt Dendron. Und was steht in 1. Mose 2? Von dem Baum im Paradies. Da schreiben die Übersetzer ja auch Baum hin, obwohl im Hebräischen Holz und Baum dasselbe Wort ist. Rückschließen aus der Enthüllungsbeschreibung hier, der Baum des Lebens, das Holz des Lebens im Paradies Gottes, das sage ich auch schon, Baum, das Holz des Lebens im Paradies Gottes, müsste also auch hier das Wesenhafte dieses Baumes, was ja Holz ist, im alten Bund zu finden sein, nämlich im Paradies, dort ist das Holz des Lebens, das Wesenhafte dieses Baum ist in Anführungszeichen zu finden. Und deswegen, wer von diesem Holz des Lebens und den Früchten davon in den Blättern isst, der wird genesen, heißt es da, und hat dann Zugang in das Paradies Gottes im oberen Heiligtum. Also auch hier lernen wir wieder, wie wichtig es ist, die Dinge wesenhaft zu betrachten und nicht an Äußerlichkeiten hängen zu bleiben. Aber da gibt es ja noch Leute, auch im vierten Kosmos, vor dem neuen Jerusalem, die sind noch lange nicht fertig. Das heißt ja hier im Vers 15, draußen sind auch noch welche. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hure und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Fälschung tut und liebt. Klingt ja schrecklich, gell? Wann, Gott, machst du endlich Ordnung? Jetzt haben wir schon den vierten Kosmos. Immer noch gibt es dieses Schlechte außerhalb der Stadt. Ich habe ja zu meiner Frau schon mal gesagt, ich hätte das alles anders gemacht. Und da sagt sie zu mir, was ein Glück, dass du nicht Gott bist. Gell? Also außerhalb der Stadt ist noch nicht alles in Ordnung. Aber wir haben ja gelernt in den letzten beiden Vorträgen hier, dass wir da einen Zustand erreicht haben, in dem niemand mehr schlechter werden kann. Da kannst du nur noch genesen. Das heißt, der Verbrecher kann nur noch besser werden. Außerhalb der Stadt könnte man also auch darunter verstehen, dass die, wir haben über den Feuersee ja gehört von Noah, dass die, die aus dem Feuersee herauskommen und dann vor der Stadt sind, vielleicht schon weiße Kittel haben oder dann noch einmal Blätter essen und Wasser trinken, um in die Stadt zu kommen. Steht nicht da, ist nur eine Vermutung. Wer also unter draußen außerhalb der Stadt versteht, könnte meinen oder auch denken, dass diejenigen, die aus dem zweiten Tod kommen, dort landen, weil es muss ja alles in die Stadt. Alles muss in die Stadt. Wer unter draußen nur den Feuersee versteht, der müsste mir erklären oder uns, wie der Strom des Wassers des Lebens vom Thron und die Hölzer mit den Blättern in den Feuersee kommen, was ja ein Gerichtsort ist. Wir wissen auch, wer es ist, das haben wir inzwischen gelernt, gell? Das klingt ja positiv, aber es wird nicht davon berichtet, dass das so ist. Aber es gibt ja Glauben, die sind noch viel schlimmer. Die glauben, dass der Feuersee ein ewiger Gerichtsort ist. Ein Ort, an dem Menschen und überhaupt zu Richtende ewig gequält werden. Also für mich grenzt das an Gotteslästerung, weil sogar in der Enthüllung davon gesprochen wird, dass seine Gerichte gerecht sind. Für 70 Jahre Verbrecher kann ich nicht endlos gequält werden. Das ist nicht gerecht. Aber sagt Paulus in 2. Korinther 10, 13, Gott ist ein Gott des Maßes. Genau. Seine Gerichte sind maßgerecht. Es gibt keine maßlose Qual, keine maßlose Strafe. Das ist gegen die Liebe Gottes. Das heißt also, die Wiederherstellung des Alls am Ende des Äons, wenn das vollendet ist in der vierten Schöpfung, gibt es zwar noch ungereinigtes Leben, das wird aber gereinigt durch den hier beschriebenen Prozess, das heißt eine Genesung. Und diese Genesung, diese Blätter, dieses Wasser des Lebens ist kostenlos. Geschenkweise. Kennst du den Unterschied zwischen gratis und umsonst? Manche gehen gratis in die Schule und manche umsonst. Ja. Weil wenn in unseren Bibeln umsonst steht, finde ich immer eine schlechte Übersetzung. Ja. Da steht Schenkgabe, wörtlich. Schenkgabe ist eine Schenkgabe. Und deswegen heißt es hier im Vers 16, ich, Jesus, ich sandte meinen Engel, euch diese Ereignisse in den Versammlungen zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der Stern, der Glänzende, der Morgendliche. Haben wir auch schon gehört hier, gell? Also nichts Neues. Ich, Jesus, sandte. Ich sandte meinen Engel. Wer das ist, haben wir versucht schon zu erklären. Und dieses Ich, dieses Doppel-Ich, ich Jesus, ich sande, erinnert doch ganz stark an dieses Ego, Emi, an dieses Ich bin, wie Jesus das schon im Johannesevangelium viele Mal sagt und die Pharisäer sich darüber aufregen, weil genau diese Formulierung aus dem alten Bund mit der Herrlichkeit Gottes verknüpft ist und sie dann sagen, da macht sich Gott gleich. Das heißt, die Theologen des ersten Jahrhunderts haben verstanden, dass Jesus Göttlichkeit hat. Und wie sieht das heute aus? Ich war kürzlich aus wichtigen familiären Gründen in einer evangelischen Kirche zu einem ökumenischen Gottesdienst, was mich sehr viel Überwindung gekostet hat. Ich habe in diesem ganzen Gottesdienst, der war sehr lang, aber recht kurz vom Inhalt, habe ich nicht einmal das Wort Jesus gehört. Nicht ein einziges Mal. Und falls ich wieder mal in diese familiäre Zwickmühle geraten sollte, werde ich meiner Familie sagen, es tut mir leid, gell? Ärgern kann ich mich daheim besser alleine. Also, versteht ihr, diese Göttlichkeit Jesu ist sowas von klar bezeugt im Wort. Wer daran rüttelt und auch an den Weg zu Gott, wie wir es heute Morgen gehört haben, schon in der grafischen Darstellung alleine wird doch deutlich, ohne Jesus kommst du gar nicht zu Gott. Was hat Luther mal gesagt? Wer Gott finden will ohne Jesus, findet den Teufel. Da war er immer sehr direkt. Gell? So, und jetzt sagt hier uns die Schrift, ich sende meinen Engel. Das haben wir ja schon erklärt. Er ist ein Mitsklave der Brüder. Und warum hat er das gemacht? Um diese Ereignisse in den Versammlungen zu bezeugen. Nämlich, wo? In allen Versammlungen, es geht nicht nur um die sieben, die in den ersten drei Kapiteln genannt sind. Nein, es geht um alle Versammlungen, nicht nur um die in der Provinz Asia. Und deswegen kann er sagen, er sei der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids und hat gesiegt. Das ist das Zeugnis. Die Wurzel ist das tragende Element. Und wenn Paulus aus dem Alten Testament zitiert, in Römer 15, 12, spricht er die Worte Jesajas aus Kapitel 11, da sagt er, nochmals sagt Jesaja, es wird sein, die Wurzel Isais und der aufsteht, Nationen anzuführen, aufgrund von ihm werden die Nationen Erwartung haben. Und hier müssen wir an die Verheißungslinie, an die Samenlinie der Verheißung auch denken, deren Zielsame ja Jesus ist. Das war das Ziel. Und dieser Christus, die Wurzeln des Geschlechts Davids, der glänzende und morgendliche Stern, wird ja hier auch mehrfach erwähnt. Das findest du schon im Alten Testament. Schon beim Jakob, in 4. Mose 24 heißt es, der Stern aus Jakob. Seine menschliche Geburt hat es damit zu tun. Am Ende des Äons ist er wieder dieser Stern. Und gerade diese Sterndarstellung ist es doch, die uns zeigt, wie die Erniedrigung des Gottessohnes stattgefunden hat. Das ist eine dieser Stufen seiner Erniedrigung. Die sieben Sterne aus dem Kapitel 1, heißt es hier, sind sieben Engel. Also wir haben einen Hinweis, dass Sterne, gibt es noch andere Hinweise, auch eine Darstellung von Engeln sind. Und wenn wir die dreifache Erniedrigung des Gottessohnes uns anschauen, dann heißt es doch bei Paulus Philipper 2, Abvers 6, er war Gott gleich. Er hat diese Gottgleichheit verlassen und wurde, haben wir heute Morgen drüber gesprochen, ein Beauftragter Jahwes im Alten Bund. Und mehrheitlich ist das offensichtlich der Herr, kann man an verschiedenen Dingen festmachen, nicht immer. Also muss man am Text prüfen, das haben wir ja auch heute Morgen gelernt. Und die nächste Stufe war seine Menschwerdung in der Erniedrigung. Und die dritte Stufe, da ging es bis in den Tod, in den tiefsten Scheol. Also auch hier diese Engeldarstellung des Herrn, ganz wichtig, weil damit wird ja auch eben dieser Herabstieg des Herrn nochmal dokumentiert. Und es heißt dann weiter im Vers 17, und der Geist und die Braut sagen, komm, und der es hört, sage, komm, und der Dürstende komme, der will, nehme Wasser des Lebens geschenkweise. Niemand wird gezwungen. Das ist freiwillig. Und es ist geschenkt. Und ich gehe nochmal auf das von heute Morgen, gell? Am Anfang der zweiten Schöpfung vibrierte der Geist über dem Angesicht der Wasser. Das heißt, der Geist und die Braut sagen, komm, der Geist kümmert sich um die Schöpfung. Der Geist kümmert sich auch dann um die Schöpfung, die dann noch nicht vollendet ist, was mit Leibesgliedern ja nichts mehr zu tun hat. Der Geist kümmert sich um seine Schöpfung auch in der vierten Schöpfung, im vierten Kosmos. Und der Ruf, komm, ist ein Aufruf, den du folgen kannst, wenn du dann da wärst. Es geht ja nicht um uns. Und deswegen sagt er hier auch, die Braut gehört auch dazu, die das Komm ausruft. Welche Braut ruft hier Komm? Wir haben über die Bräute da ja auch schon gesprochen. Das heißt, es gibt ja die Braut des Lammes und es gibt die Braut des Lämmleins. Und wenn wir wissen, dass das Lämmlein der Christus in Haupt und Gliedern ist, dann ist das neue Jerusalem, die Braut des Lämmleins, wie wir aus Kapitel 19 ja gelernt haben. Die Braut oder Frau des Lämmleins ist also eine spätere Herrlichkeit als die Braut des Lammes. Und die sagen hier, der Dürstende kann kommen, um Wasser des Lebens zu trinken. Er wird nicht gezwungen, das ist ein Geschenk. Das erinnert mich ein wenig an zwei Dinge. Einmal, dass wir schon im Alten Bund lesen, im Psalm 36, dass der Quell des Lebens Gott selber ist. Und wenn wir hier von Geschenkweise hören, erinnert mich das an das Gespräch Jesu mit der Frau am Brunnen, Johannes Kapitel 4. Der hat zu ihr gesagt, ich habe Wasser, da wirst du nie mehr durstig. Und da hat sie gesagt, so toll, gib mir das, dann brauche ich nicht mehr in deinem Mittagssitze Wasser schöpfen. Und sie hat das nicht verstanden. Wenn ich da gesessen hätte, wäre es mir genauso gegangen. So, also, und dann sagt er noch, und wer dieses Wasser trinkt, hat noch nicht mal nie mehr Durst, sondern er wird das selber zur Quelle. Das sagt er der Frau am Brunnen, die eine Samariterin war, auch eine Israelitin. Die hat das nicht verstanden, gell? Völlig klar. Aber was heißt denn das? Wenn jemand Wasser des Lebens trinkt und selber zur Quelle wird, was hat er denn dann? Dann hat er doch Leben in sich selbst. Kannst du das begreifen, gell? Mir fällt das heute schwer, wenn ich hier auf dieser Erde stehe. Also, wir werden zu solchen, die als Quelle des Wassers des Lebens selber zur Quelle werden und damit Leben in uns selbst haben. Wo kommt dieses Wasser hier in der Enthüllung her? Vom Thron, von Gott. Ah, da sitzt noch jemand daneben. Das Lämmlein. Und wenn du weißt, was Lämmlein ist, Christus in Haupt und Gliedern, kommt dann das Wasser auch von denen, die Glieder am Leibe des Christus sind. Und wenn wir dazugehören, von uns. Ja, unfassbar, gell? So, und wir kommen in die Schlussrunde her. Wir kommen sozusagen auf die Zielgerade, wenn es um das letzte Kapitel der Enthüllung geht. Da heißt es dann, Vers 18 und 19, Ich bezeuge jedem, der die Worte der Prophezeiung dieses Buchröschens hört. Wenn jemand zu diesen Worten hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesen Buchröschen geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten dieses Buchröschens dieser Prophetie wegnimmt, wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Holz des Lebens und aus der heiligen Stadt und von den Worten, die in diesem Buchröschen geschrieben wurden. Ich bezeuge, Jesus bezeugt und mit dieser Formulierung auch seine Göttlichkeit. Und damit bestätigt er auch nochmal die Urheberschaft der Enthüllung und dieser Prophetie. Und wenn er der Urheber dieser Prophetie ist, dann werde ich mich hüten, weil ich glückselig werden will, irgendetwas davon wegzulassen oder hinzuzufügen. Und der Herr möge uns allen helfen, dass wir auf dem Wortgrund bleiben Und nicht anfangen, so sehr zu spekulieren, das bringt uns nicht weiter. Also das Hüten ist ein ganz wichtiger Ausdruck im Neuen Testament. Und ich habe die Worte von Johannes in seinem Brief schon zitiert, hier aus 1. Johannes 2, Vers 5, wo er dann bestätigt, wer genau das macht, erkennt daran, dass er in ihm ist. Und ich finde ja, es gibt ja immer wieder mal Gelegenheit, dass Glaubende, die eigentlich schon länger gläubig sind, sagen, ich hätte schon gerne mal so eine Bestätigung, gell, dass das auch alles stimmt für mich. Und da gibt es ein paar Verse, und da gehört der dazu, neben anderen auch Epheser 1, 13, wo du selber für dich, wenn du mal im Zweifel bist, prüfen kannst, gehöre ich denn nun zu dem Christus oder nicht? Da hast du doch die Garantie, wie es hier steht. Hütest du das Wort, glaubst du, was alles geschrieben ist, gibst du darauf Acht, bist du ein Teil von ihm. Ganz einfach. So, und jetzt haben wir gelernt, dass dieses Wort Gottes, und damit bin ich bei den letzten beiden Versen, die Vervollständigung des Wortes Gottes ist, und da denke ich wieder an den Apostel Paulus, und deswegen heißt es in den letzten beiden Versen, der da diese Worte bezeugt, sagt, ja, ich komme schnell. Amen, komm Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus ist mit allen. Der, der diese Worte bezeugt, wer ist das? Ja, der Herr selber hat sie mehrfach bezeugt. Ein Zeugnis von höchster Güte. Es ist autorisiert, um was es hier geht. Und dann finden wir die Unterschrift des Apostels Paulus. Wie er selber sagt, ich habe es vorhin schon gelesen, in 2. Thessalonicher 3, Vers 17, genauso unterschreibe ich meine Briefe, nämlich mit dem Ausruf, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist mit euch allen. Das Einzige, was ihr fehlt, ist euch. Er ist mit allen, steht hier in der Enthüllung. Ich betrachte das natürlich als eine Denkspur, gell? Du kannst das gerne anders sehen, weil wir wollen ja kein Dogma aufstellen, aber die Beweise dafür sind schon bemerkenswert. Ja, es war mir eine große Freude in den letzten Jahren euch mal die Enthüllung näher zu bringen in 25 Vorträgen, weil der 25. ist gerade zu Ende gegangen. Und ja, ich wünsche euch allen, dass sich der dritte Vers an euch bewahrheitet, gell? Dass diese Prophetie glückselig macht, und dazu möge der Herr an euch allen sein Wort segnen. Amen. Amen.